Das Litrophon. Der Mikropodcast über Literatur in und aus Österreich.
Fünfzehn Schriftstellerinnen treten in einen vielstimmigen Dialog mit dem Werk von 14 außergewöhnlichen Frauen. Sie nähern sich an, reflektieren Parallelen zu ihrem eigenen Leben und schreiben einander über Generationen, Disziplinen und Erfahrungen hinweg. Im Gespräch mit der Herausgeberin Sophie Morin spreche ich über dieses besondere Projekt, das unter dem Titel Frauen lieben lernen in diesem Frühjahr in der Edition Arthof erschienen ist.
Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um über das tolle Buch Frauen lieben lernen zu sprechen. Das Buch gestaltet sich ja irgendwo als Dialog auch, also als Dialog zwischen dir und 14 Kolleginnen über ganz spannende Frauen, Schriftstellerinnen, aber auch bildende Künstlerinnen und Forscherinnen. Wie ist die Idee zum Buch denn entstanden? Was war da irgendwo der Ausgangspunkt?
Ja, also erstmal, ich freue mich sehr über das Interesse an dem Buch. Es ist sehr, sehr schön, so kurz nach Erscheinen schon Resonanz zu bekommen. Es geht mir ums dialogische Arbeiten. Die Idee war, habe ich mir, glaube ich, selber nicht so bewusst gemacht, was das alles beinhaltet, mit wirklich so vielen Frauen in unterschiedliche Dialoge gehen zu wollen. Das ist manchmal der Vorteil beim kreativen Arbeiten, wenn man so spontan tolle Ideen hat und nicht so reiflich überlegt, was das eigentlich nach sich zieht. Ich hatte auch jetzt ein paar Jahre Zeit, das umzusetzen, ne? Aber manchmal habe ich schon gedacht, wenn mir vorher klar gewesen wäre, dass 14 Dialoge bedeutet, dass ich aber in allen Dialogen mit dabei bin, dann hätte ich das vielleicht ein bisschen anders, hätte ich es vielleicht gar nicht gemacht, was natürlich ja mal schade gewesen wäre, wenn ich nicht wollen würde. Und so gesehen ist diese völlig intuitive Entscheidung, so dass das möchte ich jetzt, ich möchte in Dialog mit anderen Frauen über historische Frauen gehen. Also der Mut hat ein bisschen auch diese Naivität, glaube ich, gleichzeitig gebraucht, das anzugehen. Und für mich natürlich auch sehr abwechslungsreich, weil es was anderes ist, jetzt als an einem langen Romanprojekt zu arbeiten, wo man immer wieder sich hinsetzen muss, sondern einfach auch durch die Vielfalt der Frauenstimmen hat sich das so bunt für mich gestaltet und auch schön, mich immer wieder anders zu erleben in je nachdem, mit wem ich gerade in Dialog bin und interessanterweise auch, das haben wir immer wieder gefunden, je nachdem, über wen wir gerade sprechen. Also es gab auch so einen Effekt von, dass diese Frauen irgendwie auch unsere Art, über sie zu sprechen, beeinflusst haben. Also das war auch dann, da war sowohl Annäherung als Reibung mit diesen Frauen in der Art, wie wir gesprochen haben, spürbar. Und ja, du hast es schon gesagt, dass es sind im weitesten Sinne kreative oder kunstschaffende Frauen, also Forscherinnen auch dabei, viele Schriftstellerinnen, auch bildende Künstlerinnen, Frauen, die auf ihre Weise Wege geebnet haben, auf so wie sie gelebt haben. Ja. Und der Grundgedanke war eben der, jetzt komme ich erst zu dem, was du eigentlich gefragt hast. Sprich, ein Grundgedanke war der, dass wenn man irgendwie gemeinsam auf etwas hinschaut, dass das halt, dass es jetzt weniger darum geht, da jetzt eine richtet der anderen Blick aus oder sagt, nein, aber du musst aber mehr so hinschauen oder das ist aber wichtiger bei dieser Frau. Darum ging es uns gar nicht. Also es war eine sehr, wie soll ich sagen, nicht direktive Art, das anzugehen, sondern irgendwie gemeinsam zu schauen, wie können wir den Blick der anderen ergänzen und wie verändert sich auch unser eigener Blick, indem es da immer eine zweite gibt, die auch mit drauf schaut. So verstehe ich theologisches Arbeiten, ja.
Ich könnte mir ja vorstellen, dass die Kolleginnen jeweils eine besondere Beziehung zu der Frau haben, die sie besprochen haben, oder sich schon vorhin vielleicht eingehender mit dieser Persönlichkeit auseinandergesetzt haben. Wie war das denn bei der Auswahl? Hast du da zuerst die Autorinnen angeschrieben, die du gerne im Buch als Dialogpartnerinnen hättest, oder hast du dir überlegt, über welche Frauen du gerne sprechen möchtest? Also, was war da zuerst da?
Ja, ganz klar war zuerst mal meine sehr intuitive Regung. Ich möchte jetzt mit dieser und jener Frau sprechen. Die meisten sind schon Frauen, mit denen ich schon andere Dialoge geführt habe, teilweise ganz kleine, teilweise, also Dorina Marlene Heller, das mit ihr zusammen ist so mein Debüt erschienen. Das war natürlich gleich klar, dass ich mit ihr sprechen möchte. Und der Prozess jetzt dann auszuwählen, wen schauen wir uns an? Und der Prozess, die Frauen auszuwählen, mit denen ich spreche, das musste einfach irgendwann Schluss sein, weil mir wären natürlich noch mindestens 15 mehr eingefallen. Und es gab auch welche, die mich, also zum Beispiel Isabella Faymer, habe ich mich, glaube ich, ein Jahr lang nicht getraut zu fragen und war dann sehr beglückt, als ich sie dann gefragt habe, sofort gesagt hat, ja, mache ich. Und der Prozess zu schauen, über wen wollen wir sprechen, das war auch so unterschiedlich wie die Frauen, mit denen ich gesprochen habe. Teilweise kam das von den anderen Frauen, dass sie gesagt haben, ja, mit der befasse ich mich eh schon. Teilweise ganz im Gegenteil, mit der wollte ich mich immer schon befassen, die fehlt mir irgendwie noch. Teilweise haben wir dann auch noch irgendwie unsere Entscheidung geändert. Also das hat sich wirklich so gefügt und ergeben. Das ist auch sehr glückend gewesen an diesem Projekt, dass ich dann nicht, also es musste sich niemand irgendwann den Zwang antun, weil jetzt es aber so viel schöner wäre, noch darüber zu sprechen oder, sondern das waren sehr intuitive Entscheidungen und ich habe keine einzelne davon bereut.
Ich finde es ja auch sehr spannend, dass die Dialoge so unterschiedlich gestaltet sind, also vom Stil her. Manche sind mehr poetisch, manche befassen sich mehr direkt mit dem Werk, andere sprechen mehr über das Werk. Hast du diese Frauen, also über die dann letztendlich gesprochen wurde in dem Buch, auch alle schon gut gekannt, oder gab es da ein bisschen so auch Entdeckungen, Neuentdeckungen für dich, weil du
Ja,
musst dich mit
durchaus.
allen auseinandersetzen letztendlich.
Ja, wobei, also viel näher als mit den besprochenen Frauen habe ich mich natürlich versucht, mit den Dialogpartnerinnen auseinanderzusetzen. Marianne Fritz habe ich viel zu wenig gekannt noch. Da bin ich sehr froh, dass Katrin Oberhofer mich darauf gebracht hat, sie zu entdecken. Viele andere habe ich wieder entdeckt und das war dann für mich auch ein bisschen so eine Zeitreise, also noch einmal irgendwie genauer und anders einsam mit einer anderen auf Annemarie Schwarzenbach zu schauen, die ich als Studentin, die ich mir irgendwie auf Futter aufgehängt und die angehimmelt, wie sie da mit ihrem Hund im Auto sitzt. Ja, und das ist noch mal was anderes jetzt von heute drauf zu schauen und auch mit der Frage. Also Annemarie Schwarzenbach ist ein gutes Beispiel. Das war ja so eine der ersten Reisejournalistinnen, die immer unterwegs war. Und ich habe mir ja mit den meisten Dialogpartnerinnen so einen Zeitraum ausgemacht, meistens 2 Wochen, in denen wir gemeinsam an einem Online-Dokument arbeiten, wo wir uns quasi treffen, also teilweise auch wirklich live treffen, aber das dann nicht beabsichtigt, sondern in diesem losen Zeitraum von 2 Wochen war es mir halt auch wichtig, dass so der Alltag der Frauen reinpasst, der sehr unterschiedlich ist. Manche haben halt irgendwie viel Care-Arbeit zu leisten oder haben einen Brotjob oder haben halt keinen Brotjob oder sind gerade dann krank oder nicht krank oder haben andere Dinge, die irgendwie reingekommen sind. Und all das durfte aber da drin auch Platz haben. Also in diesem Sinne auch kleine Ausflüge dann in das Alltagsleben der Frauen, das mit dazugehört und auch immer mit der Frage, wie sind denn die besprochenen Frauen mit ihrem Alltag umgegangen, wie hat das sie beeinflusst? Und jetzt bin ich sehr weit weggekommen von Annemarie Schwarzenbach, aber da war es zum Beispiel so, dass wir einen Schreibzeitraum uns ausgemacht haben. Und ich da noch nicht wusste, dass ich in der Zeit tatsächlich selber auf Reisen sein werde. Und das hat dann wunderbar gepasst für mich. Also meine eigene Reise- und Strandpromenadenerfahrung mit dem zusammenzuschauen, weil wo Annemarie Schwarzenbach gerade unterwegs ist. Und meine Dialogpartnerin, die Claudia Klingenschmidt, hat das dann mit ihren Ausflügen ergänzt, ganz wunderbar. Also das Zusammenschwingen ist da immer auch also schöne Überraschungen hat das für mich immer wieder bereit gehalten, wie sehr die Frauen sich dann auch trauen und mutig sind, herkömmliche Schreibformen zu verlassen.
Nun sind das jetzt ja ziemlich viele Gesprächspartnerinnen, also 14, und du sagst, du hast so circa 2 Wochen zusammengearbeitet mit jeder. Das stelle ich mir sehr, sehr spannend vor. Gleichzeitig könnte ich mir aber vorstellen, dass das auch ein bisschen eine Herausforderung ist, das dann zu so einem stimmigen Endergebnis zu bringen. Was würdest du sagen, war die größte Herausforderung bei der Entstehung dieses Buches für dich jetzt?
Also hat sich magisch ergeben und war überhaupt an keiner Stelle schwierig, ein Ende zu finden, ein stimmiges. Ich meine, da hilft natürlich dieser Richtwert von 12 bis 15 Seiten, dass wir uns ungefähr da bewegen. Und natürlich die Dialogstruktur selber, ne? Also die ungefähre Vorgabe, wenn wir jede eine halbe Seite pro Tag schreiben, dann kommen wir da in 2 Wochen hin und vielleicht manchmal hat eine keine Zeit für eine halbe Seite oder findet, ich muss was ich zu sagen habe, aber unbedingt auf 2 Seiten sagen. Und dann, also da ergibt sich sehr viel von selber und das finde ich sehr angenehm zu erleben, da nicht, ich hatte nicht das Gefühl, irgendwie eingreifen zu müssen, sondern oder dass wir uns ausmachen müssen vorher, wie der Dialog ausschauen muss, sondern das hat sich im Dialog selber ergeben und wenn es da Reibungen gab, dann war das Thema des Dialogs selber. Also dann haben wir auch das reingeschrieben oder wenn wir fanden so, ja, du schaust jetzt auf diese Facette der Frau. Damit tue ich mir schwer. Also das ist ja auch immer interessant zu sehen, woran reiben wir uns. Also und Reibung erzeugt ja immer Wärme. Was ist schwierig und wobei können wir auch einander helfen, uns das ein bisschen zugänglicher zu machen oder eine neue Sicht drauf zu finden. So gesehen, also inhaltlich würde ich nichts als problematisch beschreiben. Natürlich, ich meine, das kennen alle Menschen, die Bücher machen. Am Ende der Endspurt, das war in unserem Fall auch so, das war eigentlich Verlagsseite geplant, erst für Herbst und ist dann vorgezogen worden, was wunderbar ist, aber halt ehrgeizig auch war am Ende. Also das sind so einige Wochen, die eigentlich für was anderes eingeplant waren und dann im Urlaub sind halt dann wirklich für das Endlektorat dann und ja, also das glaube ich, kennen alle, die schreiben, die finden so das schön zu schreiben, aber dann lektorieren ist natürlich, das ist Arbeit und die gehört aber auch dazu, weil das ist ein bisschen auch was natürlich auch den Lesenden dann, also in der Bringschuld ich bin, ne? Dass das auch, eine Form hat, die nachvollziehbar ist. Und das ist natürlich schon mal ein großer Vorteil, damit nicht alleine zu sein, sondern die Dialogpartnerin zu haben, die Verlegerin zu haben, das Lektorat zu haben, ja.
Das Buch ist ja, wie der Titel schon sagt, von Frauen über Frauen. Warum ist es deiner Meinung nach wichtig, oder immer noch wichtig, Frauen sichtbar zu machen? Und würdest du vielleicht in dem Zusammenhang auch sagen, dass du den LeserInnen irgendwas mitgeben möchtest mit diesem Buch?
Also was mich sehr freut, was ich finde, dass uns sehr gelungen ist, ist Biografiearbeit als etwas darzustellen, das keine starre Objektivierung benötigt, sondern im Gegenteil irgendwie hervorzukehren, wie sehr jegliche Biografiearbeit ja immer schon sehr von unserer eigenen Lebenswelt eingefärbt ist und davon, wie wir drauf schauen. Und das ist natürlich auch eine Stellschraube, irgendwie uns von heute zu fragen, naja, ich habe jetzt gerade leider nicht so viel Schreibzeit, wie ich möchte heute, weil drei Kinder krakeelen, und dann schaue ich aber vielleicht zufällig gerade auf eine Frau, die ein ähnliches Problem hat. Und was macht das? Und was bedeutet das für mein Leben auch? Und was uns auch eigentlich immer wichtig war, war die Frage, wie haben diese Frauen auf ihrem Weg andere Frauen auch unterstützt? Also wie sehr hat da Solidarität mit anderen kunstschaffenden Frauen stattgefunden? Ist nicht bei allen gleich, ne? Und ich finde es wichtig, darüber auch zu reden und anhand dessen zu überlegen oder begreifbar zu machen. Und wie mache ich das eigentlich? So, also das sind ja, finde ich, ganz wichtige Fragen, die wir uns stellen müssen. Wie können wir einander unterstützen am besten? Und wie sehr kann das auch dazu beitragen, Geschlechterrollen neu zu denken, indem wir drauf schauen, wie beliebig verteilt das eigentlich immer schon war, ne? Und auch das Starre ja in Wahrheit besonders brüchig ist, ne? Das würde ich mir wünschen, dass das ein bisschen gelungen ist, dass das hervorzukehren, ein bisschen den Mut auch dazu zu haben. Ich darf mir diese Frau anschauen und ich darf mir da herausnehmen, was ich möchte aus dieser Biografie. Und ich muss auch vielleicht nicht alles glauben, was geschrieben steht, sondern vielleicht macht es mir Lust, mir selber ihr Werk anzuschauen. Ja.
Ja, ich finde ja persönlich diesen Zugang extrem spannend, weil es ist ja irgendwie, ich würde jetzt nicht sagen unmöglich, aber sehr schwierig, sich selbst nicht mit hineinzunehmen, wenn man über jemanden anderen schreibt, weil man stellt halt immer irgendwo Beziehungen her und schaut, entweder ist diese Person komplett anders als man selbst oder man findet Ähnlichkeiten und es ist ja schon bei der Auswahl so, dass man da subjektive Entscheidungen trifft, über wen man schreiben
Ja,
möchte.
absolut.
Das finde ich auch ganz besonders spannend an dem Buch, dass das einfach das irgendwie ja ganz offensichtlich so macht und dass man da halt sowohl über die Autorin als auch über die Person, über die geschrieben wird, irgendwie einiges erfährt und Beziehungen hergestellt werden.
Ja, das ist ein schönes Lob, ja. So, glaube ich, möchten wir gerne gelesen werden, ja.
Möchtest du den LeserInnen am Ende noch etwas mitgeben oder vielleicht einen Auszug?
Da heute Maria Sibylla Merian, die Naturforscherin, die im 16., 17. Jahrhundert gelebt hat, die hätte heute Geburtstag. Natürlich bin ich da jetzt ein bisschen bei ihr. Mit ihr habe ich, mit Silke Scheffel habe ich sie angeschaut. Mit Silke Scheffel habe ich schon vorher Dialoge geführt, und zwar auf eine Art und Weise Dialoge geführt, die, glaube ich, für uns beide ein wenig typisch ist. Wir hatten in einem Dokument gemeinsam geschrieben und dann in unserer Euphorie eine Lesung vereinbart in München, wo Silke zu Hause ist, und uns kurz vorher überlegt, ob das vielleicht ein bisschen voreilig war. Vielleicht haben wir gar nicht genug Text, und dann sind wir drauf gekommen, dass wir versehentlich ein ganzes Buch geschrieben haben. Das heißt Käferfunde und kommt im Herbst raus. Ja. Und daran anschließend war es natürlich ganz logisch, Silke zu fragen, über wen wollen wir schreiben? Und da wir uns vorher schon mit Insekten beschäftigt haben, waren wir sehr schnell beide bei Maria Sibylla Merian. Ich lese vielleicht sogar auch vor den am wenigsten poetischen Teil des Buches. Wir haben immer so eine kleine Vita, eine sehr knappe, vorangestellt, um so ein bisschen zu orientieren darüber, wer war diese Frau, weil wir ja eben nicht so streng biografisch arbeiten, dass sich alles im Text erschließt. Und deswegen haben wir diese kleinen Kurzbiografien vorangestellt. Und im Fall von Maria Sibylla Merian ist das, sieht die so aus. Maria Sibylla Merian, geboren in eine Frankfurter Familie. Der Vater, Kupferstecher und Verleger, stirbt, als sie 3 Jahre alt ist. Ihre Bildung wird von der Mutter auf das Hauswirtschaften beschränkt, bis ihr Stiefvater, ein Blumenmaler, ihr eine künstlerische Ausbildung angedeihen lässt. Das Mädchen will ihr doch nicht am sittsamen Zeichentisch bleiben, sondern hinaus in den Garten. Die Zucht von Insekten bringt Maria Sibylla zur Entdeckung der Verwandlung dieser Lebewesen. So gilt sie als Wegbereiterin der modernen Insektenkunde. In ihren Werken stellt sie erstmalig Futterpflanzen und Tiere in allen Entwicklungsstadien in einem Bild dar. Später betreibt sie mit ihren beiden Töchtern in Amsterdam eine Malwerkstatt. Maria Sibylla Merians Reise nach Surinam von 1699 bis 1701 fruchtet in ihrem bekanntesten Werk zur Metamorphose der dort heimischen Insekten. Sehr untypisch ist, dass wir hier mit einem Dialog begonnen, also mit einem Interview begonnen haben. Haben wir uns vorgestellt, dass wir Maria Sibylla Merian befragen könnten zu ihrer Arbeit. Darauf will ich jetzt nur neugierig machen. Das lese ich nicht vor. Damit beginnt aber dieser Abschnitt. Und ich lese aber vor eine Textstelle von mittendrin. Da habe ich Silke Scheffel geantwortet mit diesem Text. Alles herauszufinden, so hat es begonnen für sie, Maria Sibylla. Das Begehren eines zersetzenden Sehens, das Maria Sibylla vollkommen hinter ihrem Blick zurücktreten lässt, das sie vollkommen analytisch sein lässt. Zeichenblätter fallen zu Boden zahllos. Was uns geblieben ist, durch sie geblieben ist, zum Beispiel die Amaryllis. Auf Fensterbänken das Rot aufrecht auf weißer Zwiebel, ein Glanz wie Seide, sagt Maria Sibylla und sagt ihnen damit das Schicksal der Kultivierung an. In ihrem surinamischen Insektenbuch läuft selbst dieser großen Blüte das Tier auf dem Blatt den Rang ab. Eine Raupe, grausig nah besehen, hervorragendes Gliedertier, unanständige Befassung, spektakuläres Fiederhaar. Blau wie nichts sonst. So hat Maria Sibylla sie aufs Blatt der Amaryllis gezeichnet, die blaufiedrige Raupe und das weißsamtige Eiernest und den hermetischen Kokon und den dickköpfigen Falter mit lila Flügelschuppen, alle auf ein und dasselbe Blatt gebracht. Wie Maria Sibylla das immer als Erste getan hat. Die Verwandlung ohne die Zeit aufgezeichnet. Wie sie mit dem Fortgehen vertraut und bekannt geworden ist, sich selbst und anderen. Schriftzeichen hat sie lose eingeflochten, wie zufällig und doch voller Absicht, während sie uns vertrauter wird. Anrufungen an eine bestmögliche Nachwelt notiert. Eine unverwunschene Welt hat sie aufgezeichnet, in der ihr Geschlecht gnädig gleichgemacht wäre mit dem Boden, aus dem wir alle kommen, in den wir alle zurückgehen. Und seit du, Silke, es gesagt hast, denke ich, dass ich den Fuchs wohl einmal getroffen habe, der sich ihr Herz nahm. Ja, vielleicht sogar zuletzt, als er mir am Waldrand überlebensgroß vorkam. Aus der Kindheit tauche ich erste Begegnungen mit dem Tier. Meine Mutter trug noch manchmal eine Fuchsstola. Da biss sich das Tier mit dem präparierten Kiefer selbst in den Schwanz, um ihren Hals zu umschmeicheln. Ich fand das als Kind erschreckend und faszinierend zugleich, der Lebensspur eines Tieres so nah zu sein. Kein Gedanke an eine Verwerflichkeit der Aneignung. Später in den Donauauen, als Studentin der Zoologie, die alles hegen wollte, bin ich bei der Beobachtung von Insekten einem Fuchs begegnet, der mich stumm anblickend am Saum einer Lichtung stand. Zu stumm und zu ruhig fürchtete ich, um als gesundes Wesen durchzugehen. In meiner Erstarrung, in seiner Zutraulichkeit, fühlte ich die Tollwut menschlichen Handelns gespiegelt. Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel für unsere Abschweifungen gewesen und auch den Verflechtungen. Also da hat eben Silke vorher von einem Fuchs gesprochen auch, ja. Das war eine ihrer Assoziationen.
Ich glaube, das sind wir jetzt alle neugierig auf den Rest des Buches.
Das war das Hydrofon. Barbara Seidel im Gespräch mit Sophie Morin.